Guten Morgen. Es ist ja schön, wenn man die ganzen Lieder jetzt gehört hat. Eigentlich könnte ich die halbe Predigt weglassen. Sehr schöne Lieder, die haben schon sehr viel zusammengefasst. Aber es steckt in den Texten noch mehr drin. Und das, was mehr noch drin steckt, dem gehen wir es auf die Spur. Ich habe mich auf die Predigt deshalb besonders gefreut, weil es eins von den wenigen Kapiteln, die vor dem Sündenfall sind. Das heißt, da müssen wir uns nicht mit Sünde und Not auseinandersetzen, sondern können uns einfach mal auf das Schöne uns konzentrieren. Und das machen wir heute. Andererseits, gleichzeitig ist der Text ja sehr stark diskutiert. Wenn man es mitkriegt, in der Schule geht es ja schon los, das war in meiner Schulzeit so, hat sich nichts verändert, Schöpfungsbericht wird laufend hinterfragt. Komisch ist, ich habe jetzt, soweit ich als Ingenieur unterwegs war, nie ein Problem gehabt zwischen Wissenschaft und Schöpfungsbericht, aber da können wir vielleicht auf die eine oder andere Sache heute auch eingehen. Was ich machen will, die Zeit reicht nicht, um alle Details zu beackern. Ich versuche mal, den roten Faden zu legen und die wichtigen Punkte, die für mich wichtig waren, herauszuarbeiten. Im Gemeindeleitungskreis haben wir auch mal uns Gedanken gemacht, wie gehen wir eigentlich mit dem wissenschaftlichen Aspekt um. Da sind wir gerade dran, dass wir einen Vortrag organisieren, der schon wahrscheinlich erst in der zweiten Jahreshälfte, es braucht ein bisschen Zeit zum Planen, wo man bewusst mal auf den wissenschaftlichen Aspekt der Schöpfung eingeht. Und damit ich nicht zu viel Zeit verliere über das, was der Mose insgesamt verursacht, da könnt ihr einfach die Predigt hören, falls ihr nicht da wart, vom Tobias Kemp von letzter Woche. Er hat über die ganze Randthema, wie ist der Mose entstanden, wie ist der Zusammenhang, all das Neue Testament, könnt ihr dort nachhören. Deshalb kann ich gleich einsteigen mit 1. Mose 1, Vers 1 bis 2. Mose 4, der komplette Schöpfungsbericht. Genau, also im ersten Teil wird darauf eingehen, Schöpfungsbericht an sich und da die drei Punkte rausarbeiten. Wer hat es erschaffen? Wie wurde es erschaffen? Und was wurde erschaffen? Und dann in einem zweiten Teil die Botschaft für mich und dich. Schöpfungsbericht. Erst einmal noch mal etwas Grundsätzliches. Wenn man die Bibel mal reinliest, wir haben ja nur eineinhalb Seiten, ist gar nicht viel in der Bibel und da wird die komplette Welt beschrieben. Dann ist doch eigentlich klar, dass wir nicht alle Details sein können, sondern hier geht es vor allem darum, dass eine Botschaft ist an uns Zuhörer. Das heißt, wenn die Bibel, wenn Gott will, dass irgendwas geschrieben steht, dann hat er das, was er da niedergeschrieben hat, so geschrieben, dass es für uns eine Bedeutung hat. Und dafür braucht man in erster Linie nicht Wissenschaftler sein, auch nicht Theologe sein, sondern einfach nur Mensch, der das wahrnimmt, was die Botschaft Gottes ist für uns persönlich. Ich mache mal ein Beispiel mit der Kaffeemaschine. Vielleicht habt ihr heute Morgen auch schon Kaffee getrunken und auf den Knopf drückt, dass Kaffee rauskommt. Das heißt, wie die Kaffeemaschine aufgebaut ist, was die wirtschaftlichen Gründe waren, wie man es produziert und berechnet, interessiert euch wenig. Ihr habt eine Gebrauchsanweisung und die ist, wenn es gut läuft, ganz kurz, wenige Knöpfe beschrieben und dann kommt hoffentlich das raus, was ihr wollt. So, und so verstehe ich das, wenn Gott uns eine Botschaft gibt, wo er sagt, das, was für euch interessant ist, das schreibe ich mal auf und deshalb sprechen wir über das, was dasteht und nicht über das, was nicht dasteht. Also von daher Fokus auf das, was Gott uns sagen will in seinem Wort. Erster Tag. Ich lese mal immer die Texte vor und sortiere es genauso, wie die Bibel es strukturiert hat, strukturiere jetzt mal die Predigt auch. Erster Tag. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis, und nannte das Licht Tag, die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Also wer hat das Universum erschaffen? Könnte man sagen, naja, ganz einfach steht schon da, Gott schuf Himmel und Erde, aber da steckt mehr drin. Das ist nämlich die Dreieinigkeit, die hier aktiv wird. Also das Gott schuf, das erkennen wir gleich. Da steht aber auch drin, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Also das heißt, der Geist Gottes, der Heilige Geist war auch mit dabei. Und jetzt Jesus, da wird es ein kleines bisschen schwieriger, das gleich zu erkennen. Aber wenn man ins Neue Testament geht, Johannes 1, Vers 1, steht drin, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Da wird erklärt, dass es da um Jesus geht und Johannes bringt es im Kapitel 17, Vers 5 noch mehr auf den Punkt. Da steht dann drin, wo Jesus betet. Jesus sagte selber: Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir in der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also kommt deutlich raus, sagt Jesus sich selber, er war schon damals mit dabei. Also wenn wir uns überlegen, wer hat die Welt erschaffen, es war schon die Dreieinigkeit. Und es kommt auch nochmal auch deutlich raus, es bezieht sich die ganze Bibel durch die Erkenntnis, auch im Glaubensbekenntnis. Wenn wir im Glaubensbekenntnis anfangen und unser Glauben in wenige Worte zusammenfassen, da sagen wir gleich am Anfang, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Bezeichnend für das, was Gott darstellt. Schöpfer Himmels und der Erde. Wie wurde es erschaffen? Das war schon in dem, was Jesus ist, schon ein bisschen drin versteckt. Gott spricht. Und wenn Gott spricht, dann ist es nicht nur, wenn wir sagen Bahnhof, weil dann verstehen wir auch manchmal nur Bahnhof. Wenn Gott spricht, ist da deutlich mehr dahinter. Da ist Kraft dahinter, da ist Energie, da ist Weisheit. Und wenn Gott spricht, weil er auch Wahrheit spricht, ist immer das, was er sagt, passiert dann auch. Weil wenn Gott sagt, es werde Licht und es bleibt dunkel, dann wäre es eine Lüge. Also Gottes Wort ist immer Wahrheit, wenn er was sagt, passiert's. Und das ist schön, das sieht man auch bei Jesus, wenn er Wunder getan hat, er spricht und es geschieht. Das heißt durch das Wort. Und in dem Wort finde ich persönlich ganz interessant, im Geschäft bin ich auch mit dem Thema Information beschäftigt, große Daten, da steckt ganz viel Wissen drin. Wenn Gott Worte spricht, ist da Wissen drin. Und was wurde geschaffen? Es geht mir am Anfang immer davon aus, mit Planeten will man immer zuerst anfangen, aber wenn man mal genau reinliest, es steht drin, zuerst wurde geschaffen das Licht. Ich finde es deshalb interessant, dass man nicht zu schnell drüber gehe, warum am Anfang erst das Licht? In der Physik, in der Schule, ist das ja für Schüler dann auch immer Sache, was ist es eigentlich, Teilchen oder Welle? Das heißt, bis jetzt tut sich die Forschung und die Modelle auch schwer, das Licht richtig zu greifen, weil allein im Licht unglaublich viel Energie, Weisheit Gottes drinsteckt. Wenn man nur mal denkt, wie gut es Gott macht, dass man von einem extrem weit entfernten Planet Sonne, Stern, die Energie hierher bringt, dass man hier Solarzellen betreiben kann. Also da steckt so viel Weisheit allein in dem Licht selber drin. Und das merkt man auch, wenn Gott sagt selber, er ist das Licht. Das heißt, es verkörpert schon das Licht. Und interessant, was dann passiert, nachdem das Licht erschaffen wurde für uns Menschen, sagt er ganz zum Schluss, es war der erste Tag. Und was ist Tag? Jetzt muss man auch aufpassen, es ist eine Zeiteinheit. Das heißt, in dem Moment war die Zeit erschaffen. Es fällt bei uns ein bisschen schwer, uns vorzustellen, aber müsst ihr euch mal überlegen, Zeit ist eine erschaffene Dimension. Und wir denken immer, wir tun es immer schwer mit der Ewigkeit Gottes. Interessant ist, wir machen ja auch die Offenbarung der Jüngerschulung durch. Im letzten Buch der Bibel steht ein anderer interessanter Vers drin. Offenbarung 10, Vers 5, ich lese mal vor. Und der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und auf der Erde, hob seine rechte Hand auf zum Himmel und schwor bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darin ist, und das Meer und was darin ist. Es soll hinfort keine Zeit mehr sein. Schon interessant, gell? Also in dem Kontext von was alles Gott geschaffen hat, sagt er ganz zum Schluss, es soll hinfort keine Zeit mehr sein. Nehmt einmal den Gedanke für euch mit, das heißt, wenn man Zeit abschafft, dann hat man ein Gefühl, was Ewigkeit ist. Wir sind chronologisch verhaftet, deshalb kann Gott über die zeitliche Grenze springen. Gar kein Problem für ihn. Zweiter Tag. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheiden zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Beim zweiten Tag gehen wir nur auf das ein, was Gott geschaffen hat. Also wenn man sich überlegt, mit dem Wasser ist auch so eine Sache. Wenn es nur flüssig wäre, wäre es nur unten. Wenn es nur Dampf wäre, wäre es nur oben. Und genau den Zwischenraum, dass es Feuchtigkeit in der Luft hat, Wasser flüssig eher mehr, Wolken, die sind auskristallisiert und dann wieder regnen lassen, es ist phänomenal. Es ist so ein fein justiertes System, das Gott gemacht hat. Und das Ganze kann man überschreiben mit Klima. Das ist Klima. Klimazonen werden definiert durch Feuchtigkeit und wie was regnet. Und jetzt wissen wir machen es gerade ja momentan sehr viel Sorgen ums Klima. Das wissen wir, aber Gott hat das Klima geschaffen. Und ein paar Kapitel später, in 1. Mose 8, Vers 22, hat Gott versprochen, Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das heißt, Gott hat uns versprochen, es hört nicht auf und es wird auch Essen auf der Erde geben. Und ich denke, es gibt nichts Tröstlicheres in einer Welt, die unsicher ist, zu wissen, der Gott, der alles erschaffen hat, der hält seinen Betrieb, der hört nicht auf, das ganze System aufrechtzuerhalten. Dritter Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besonderen Orten, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Gott nannte das Trockene Erde und die Sammlung das Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen Samen ist. Es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art. Und die Bäume, die Früchte tragen, in denen Samen ist, ein jedes nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Was hat Gott erschaffen? Er hat erst einmal die Voraussetzung geschaffen, mit dem, dass er Meer und festes Land getrennt hat. Das heißt, er hat uns Lebensräume eingerichtet. Er hat Grenzen eingerichtet. Du hast ja vorhin ein Beispiel erzählt am Meer, dass Gott es bricht. Es ist toll, dass Gott Grenzen einrichtet. Wenn man denkt, wie groß das Meer ist, und dann schafft er es, dass es auf einen ganz kleineren Bereich begrenzt und da geht es mir eben nicht drüber raus. Das bleibt dort. Das ist alles ein Wunder, das Gott gemacht hat. Und dann kommt das tolle Wunder, es entsteht auf einmal von Materie Pflanzen, die wachsen. Also wenn man rein einmal in der Wissenschaft probiert, Modelle rückwärts zu denken, wo ist der Übergang von Materie zu einem Wachstum, dann merkt man, dass die Wissenschaft eben darauf keine direkte Antwort hat. Aber wenn man weiß, Gott tut Wunder, Gott kann schaffen, aus nichts was schaffen, dann merkt man, wie genial es ist, dass es nicht nur Materie gegeben hat, sondern auf einmal Pflanzen, die wachsen. Und genau da liegt der Schwerpunkt drauf, genau an diesem Punkt. Dann kommt der vierte Tag und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen und Zeiten und Tage und Jahre und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf Erden. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiert und ein kleines Licht, das die Nacht regiert, dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde und den Tag und die Nacht regieren, und scheiden Licht und Finsternis, und es geschah so, dass es gut war. Und da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Was wird erschaffen? Sonne, Mond und Sterne. So, jetzt, ups, spätestens jetzt haben wir ein Problem. Das heißt, haben die Kritiker jetzt doch recht? Auf der einen Seite wächst schon Zeug auf unserer Erde, und jetzt steht auf einmal erst die Planeten. Ja, jetzt kommen wir wieder zu unserer Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine erklärt nicht, wie sie aufgebaut ist, sondern sie erklärt, was der User, der das benutzt, was der an Wissen dafür braucht. Jetzt machen wir mal ein Erklärungsmodell, jetzt gehen wir eine Stufe zurück. Wenn wir auf der Erde sind und wollen in den Himmel schauen, es ist bewölkt und alles dämpfig, dann sehen wir weder Sterne noch Mond noch sonst was. Wenn sich das Klima aber so verändert, dass immer wieder mal ein klarer Blick an den Himmel ist, dann hat man die Möglichkeit, die Sterne zu sehen. Und wenn man überlegt, wie sich das Klima verändert hat, früher mit ganz großen Bäumen, die man jetzt im Boden findet, jetzt ins kleinere, dann kann man sich gut vorstellen, dass einfach der Himmel aufgerissen ist und die Natur so war, dass man einfach auch klare Tage hatte. Ich finde das Erklärungsmodell sehr schlüssig, das heißt, aus Blick des Menschen geschrieben, auf einmal sieht er die Sterne und hat Orientierung. Und das kommt ja ganz oft drin, es kommt nicht drin, wie sie erschaffen wurden, es sind in erster Linie, sondern welchen Zweck sie haben. Das heißt, es geht hier in erster Linie um den Zweck. Und was haben sie für einen Zweck? Dass sie uns Menschen dienen für die Orientierung. Sie teilen ein Zeiten. Es wird extra aufgeschrieben, warum sind sie da? Sie teilen ein Tage, Wochen, Jahre. Das heißt, man findet sich zurecht im Zeitlichen. Man findet sich aber zurecht, wenn man unterwegs war. Jetzt haben wir Navis und Handys. Das heißt, jetzt können wir navigieren. Wie hat man es früher gemacht auf dem Meer, wenn man unterwegs war? Man hat in die Sterne geguckt und hat sich orientiert als Seefahrer, wo geht's hin? Das heißt, Gott hat es geschaffen, Sonne, Mond und Sterne, um uns Orientierung zu geben, dass wir uns auf der Welt zurechtfinden, die Zeit einzuteilen. Ich fand auch eine tolle Geschichte, will doch kurz einschieben. Na, Nee, ich lasse. Zeit ist zu knapp. Ich lasse. Gehen wir zum fünften Tag. Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier. Und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art. Und alles gefiederte Vögel, ein jedes nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch, erfüllt das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da war aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Ich finde es wieder genial, dass Gott den Übergang schafft von Sachen, die wachsen, zu Tiere, die sich frei bewegen, die sich vermehren und auch Vögel im Himmel. Ich mache mal jetzt bewusst mal ein bisschen ein ironisches Beispiel, wenn man denkt, alles geht durch Mutation und durch Weiterentwicklung. Ich fliege gern in Urlaub. Und ich glaube, manche von euch fliegen auch gern irgendwo hin, guckt sich was an. Also der Wunsch zum Fliegen ist schon mal da. Die Frage ist jetzt, wie viele Mutationen müssen wir durchleben, dass wir kein Flugzeug mehr brauchen, sondern selber fliegen. Ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass es Gott gemacht hat, dass er Vögel geschaffen hat, die das können. Und dafür braucht es sehr viel Weisheit und Wissen. Und das hat er in die Vögel reingelegt. Und das finde ich einfach genial, wie Gott es macht. Jetzt kommt der sechste Tag. Langer Text, aber es steckt viel drin, weil es kommt auch der Mensch ins Spiel. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art. Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Also hier schon mal, lasst uns, da sind wir der Mehrzahl drin, ja, Menschen machen. Ein Bild, das gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel im Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, siehe da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde und alle Bäume, die Früchte, die Samen bringen, in eurer Speise. Aber alle Tiere auf Erden und alle Vögel unter dem Himmel und alles und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut und Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an, was er gemacht hatte, und siehe, es war, jetzt kommt, sehr gut. Da war das Abend und Morgen der sechste Tag. Da merkt er auch, ganz viel, was beschrieben ist, geht es gar nicht nur um das, was er geschaffen hat, sondern auch die Ordnung. Wer macht was und wie? Also er gibt auch gleichzeitig Aufträge mit. Ich komme wieder zurück zur Kaffeemaschine, Gebrauchsanweisung. Es geht um das, was machen wir Menschen draus, aus dem, was Gott geschaffen hat. Also er schafft an einem Tag auf einer Seite die Tiere auf dem Land und dann schafft er den Menschen. Und in den Menschen steckt was ganz Besonderes drin, zum Ebenbild Gottes. So der Mensch hat Eigenschaften, wenn man jetzt mal sieht, die Tiere und was die alles können, hat der Mensch ganz andere Eigenschaften. Ebenbild Gottes, da steckt Mann und Frau drin. Das heißt, es wird hier das erste Mal erwähnt, Mann und Frau als Abbild von Gott. Das heißt, in der Ergänzung, im Zusammenschluss von beidem, entsteht eigentlich das göttliche Ebenbild und nur in dem Zusammenschluss. Und was macht denn die Dreieinigkeit aus? Wenn Gott im Himmel ist, er war sich einig und man sagt auch, Gott ist Liebe. Ja? Und das ist das, was die Dreieinigkeit verbindet. Das heißt, eine gesunde Ehe, eine dreieine Ehe ist, wenn Gott in der Ehe so drin ist, dass die Liebe dominiert. Und da steckt auch ein Geheimnis drin, das Gott als Schlüssel uns mitgegeben hat. Wir sind beziehungsfähige Menschen. Wir können Beziehungen aufbauen zueinander, wir können Beziehungen aufbauen zu Gott. Und das steckt hier ganz stark drin. Dass Gott mit Menschen spricht, dass er Kontakt aufnimmt, dass den Menschen Anweisungen gibt und Verantwortung. Das heißt, eine ganz neue Dimension. Das sind nicht nur Tiere, die irgendwie rumrennen, sondern der Mensch hat deutlich mehr Verantwortung, aber auch die Möglichkeit, mit Gott in Kontakt zu sein. Und genau wo er das erschaffen hat, die größte Komplexität, dann sagt er, es ist sehr gut. Kommen wir zum siebten Tag. Das steht jetzt in 1. Mose 2, Vers 1. Es wurde vollendet, Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte. Und er ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. So, die Erde wurde erschaffen, jetzt am siebten Tag, und Gott schafft auch was am siebten Tag. Wenn man jetzt nur aus der Produktseite das anguckt, was hat er gemacht, dann ist am siebten Tag nicht so viel passiert. Er ruhte. Und damit sagt er aber selber, damit ist durch die Ruhe ist das Werk vollendet. Und da merkt man, es steckt nicht nur in dem Werk, was Gott schafft, immer nur ein Produkt drin. Wir denken ja sehr stark an Produkte. Nee, da steckt auch eine Lebensordnung drin. Und da war noch nicht die Welt gefallen, kein Sündenfall, sondern Gott selber ruht und gibt das Ruhen an uns Menschen weiter als eine ganz große, ja, wichtige Eigenschaft. Und man sieht ja, auf der ganzen Welt arbeiten wir Menschen im Normalfall 6 Tage und ruhen am siebten. Ist ja interessant, dass wir Menschen gar nicht ausgelegt sind, dass wir jetzt am Stück durchpowern. Und damit kommt auch gleichzeitig eine kleine Anforderung an uns. Wenn man jetzt hier ehrenamtlich einiges macht mit Gemeindehausbau und Woche über arbeitet man und macht ehrenamtlich hier was mit. Es ist immer wichtig für alle von uns, dass man einen Ruhetag hat. Das hat sich Gott gegönnt. Er hat einen riesen Weltall geschaffen mit allem drum und dran. Und dann macht er einen Ruhetag. Und das durften wir auch machen. Und es ist schön, dass er später 10 Gebote mit aufnimmt, den Ruhetag, und sagt, das ist wichtig. Und hat es festgeschrieben in die Gebote Gottes. Also, den Lebensrhythmus hat Gott miterschaffen. Und den darf man in unserem Leben auch umsetzen. Botschaft für mich und dich oder für dich und mich. Wir fangen mal bei uns selber an. 2 große Punkte möchte ich rausgreifen. Einerseits die Schöpfung Gottes Visitenkarte. Und der zweite Punkt, die Schöpfung zur Ehre Gottes. Als 2 Gedanken, als Botschaft für uns. Warum ist eine Visitenkarte? Das Interessante ist ja, wenn man mal guckt, wo kommt das ganze Sein her? Wo kommt alles her, was auf der Erde gemacht ist? Wirklich der echte Ursprung. Da reibt sich ja die ganze Philosophen. Wo komme ich her? Wer bin ich? Wo gehe ich hin? Das sind die grundsätzlichen Fragen des Lebens. Und Gott gibt darauf eine Antwort. Ich bin der Schöpfer. Und das ist nicht nur so ein bisschen dahingesprochen, sondern es ist seine Auszeichnung. Deshalb habe ich es gern jetzt überschrieben, die Visitenkarte Gottes. Wenn wir uns vorstellen, da steht der Name drauf, Max Mustermann, und drunter Vertriebschef oder so. Und Gott sagt, Gott, Schöpfer Himmels und der Erde. Das ist das, was ihn ausmacht. Und Gott hat in der Eigenschaft ganz viel verborgen drin. Er hat drin, dass es unglaublich viel Überfluss gibt. Ich bin da immer begeistert, wenn ich ins Weltall gucke und sehe die vielen Sterne, die er gemacht hat. Das ist von der Größe einfach unbegrenzt. Er hat einfach Platz. Er braucht es nicht begrenzen. Wenn man große Wasserfälle anguckt, dann denkt man, ja, warum fließt denn da so viel Wasser runter? Ja, einfach, weil er es kann. Weil wir machen uns manchmal so klein. Wenn wir was optimieren bei der Arbeit, geht es immer darum, wie kommen wir mit wenig Geld zu viel Ziel? Wie kommen wir mit wenig Metall zu einem ganzen Auto oder so? Also wir probieren immer den Minimalansatz. Wie kommen wir mit wenig zu viel? Gott macht es genau andersrum. Er macht viel und mehr und noch mehr. Ich finde es einfach schön. Da kann ich eine Geschichte erzählen. Das passt ganz gut zum Geschäft. Das war die Geschichte, wo ich in einer Big Data Konferenz eingeladen war, vom Geschäft aus. Da ging es darum, wie kann man große Daten in Zukunft speichern, wie gehen wir in der Firma damit um, wie gehen die Cloud-Lösungen, die Daten werden immer mehr und mehr. Und da gibt es ein Forschungsprojekt, da haben sie sich Gedanken gemacht, ja, wenn man immer mehr Daten speichert, braucht es immer mehr Energie, und das ist mit CO2 ja auch nicht so optimal, jetzt mit KI-Lösungen. Und dann ist es ja beeindruckend, wie man dann in der Forschung überlegt, wo kann man was speichern, dass man nicht so viel Energie braucht, und kommt auf die Idee, Daten in DNA von Pflanzen zu speichern. Und das Forschungsprojekt funktioniert schon in kleinen Mengen, deshalb habe ich auch eine kleine Pflanze mitgekriegt, der Datengarten. Also wirklich Pflanzen, die wachsen, die Daten speichern können. Man kann es später wieder auslesen. Fand die Idee irgendwie begeisternd, war mit ein Grund, warum ich die Predigt heute halten wollte, weil ich gedacht habe, da wo wir probieren, in Zukunft zu sein, da war Gott schon immer. Und es war sehr gut. Also ich kann mich begeistern für die Perfektion, für die Schönheit, die Gott reingelegt hat, die ganze Natur. Er gibt es auch mit an uns, dass wir es an andere weitergeben. Das Interessante ist, wo der Paulus die Rede auf dem Areopark hält in Athen, da war er bei den Wissenschaftlern. Das heißt, er war unter Wissenschaftler und Gelehrte dieser Welt und hat angefangen, die Rede so zu halten, wo er vorgestellt hat, von welchem Gott er spricht. Da spricht in Apostelgeschichte 17, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Der Herr, der den Himmel und die Erde, wohnt nicht in Tempel, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sie nicht von Menschenhände dienen, wie einer, der etwas nötig hätte. Da er doch alles selbst und jedermann Leben und Odem und alles gibt. Das heißt, Gott gibt alles. Wir brauchen nichts mehr vollenden. Das Werk ist vollendet, was Gott geschaffen hat. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Und jetzt steht es auch drin, und damit wieder bei der Gebrauchsanweisung, warum hat er das Ganze gemacht? Damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden können. Interessant. Wir können Gott über das erkennen. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Es ist bezeichnend. Gottes Visitenkarte, die darf man behalten für uns selber. Annehmen, dass Gott Schöpfer ist und alles sehr gut gemacht hat. Wir dürfen aber gerne die Visitenkarte Gottes weitergeben an andere Menschen und sagen, wir haben einen guten Gott. Einen Gott, der die Welt erschaffen hat. Und jetzt kommt der zweite Aspekt, die Schöpfung zur Ehre Gottes. Das heißt, es ist nicht nur ein Selbstzweck, sondern das ist auch die Dankbarkeit. Die haben wir in den Liedern schon ausgedrückt, wir haben Lieder gesungen, da kommt die Dankbarkeit drin vor. Und ich lese jetzt aus Römer 1, die Verse 19 und 20 vor, was es mit der Dankbarkeit auf sich hat. Denn was man von Gott erkennen kann, das ist ihnen unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihm nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen und ihre Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Und jetzt Vers 25 lese ich noch dazu. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehren und das Geschöpf verehren und ihm gedient haben, statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Genau, im Gegensatz dazu, das ist jetzt die negative Seite, wenn man es Gott nicht erkennt, machen die Psalmisten genau das Gegenteil. Sie nehmen das, was Gott an Gutes sein hat, auf in Lieder. Sie loben Gott und geben das im Psalm weiter. Da könnten uns ganz viele durch die Psalme gehen, wo das Lob Gottes im Mittelpunkt steht. Das ist das, was eigentlich Gott von uns will. Er will von uns, wenn er die Schöpfung macht, will er, dass wir ihn finden. Dass wir ein Zeugnis haben an der Schöpfung und sagen, wie genial ist unser Gott. Und dann ins Lob einstimmen. Und ins Lob einstimmen heißt, ich nehme eine andere Position ein. Ich bin immer ein distanzierter Beobachter, sondern ich bin Teil von ihm, mit ihm in Kontakt und lob Gott für alles, was er getan hat. Da passt auch das Lied, das wir am Anfang gesungen haben, nochmal genial dazu. Ich lese nochmal den ersten Vers. Und den Refrain dazu. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf jene Wesen achte, die du regierest und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz die große Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Ja, Gott allein die Ehre. Amen. Ich bete. Herr, wir können dir einfach nur Danke sagen für das, wie genial du alles gemacht hast. Wie genial die Welt ist, die wir sehen. Wie genial du auch uns als Menschen gestaltet hast. Und jeder von uns ist bei dir willkommen. Herr, wir möchten einfach dankend dir das Ganze wieder zurückspiegeln. und dir danken sagen für das, dass du ein Schöpfer bist des Himmels und der Erde. Amen.